herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles wird Strom, Energiewende jetzt. Und ich freue mich sehr, dass wir heute einen unglaublich spannenden Gast zu Besuch haben, Professor Dr. Michael Sterner. Er ist Professor für Energietechnik, für Speichersysteme, für erneuerbare Energien und für Wasserstoff. Er kennt sich extrem aus und wir werden heute darüber sprechen, was es mit der Netzstabilität auf sich hat, mit der Versorgungssicherheit, welche Rolle Batteriespeicher, aber auch Wasserstoff dort eine Rolle spielen kann und was es vielleicht auch mit diesem Blackout in Spanien auf sich hatte, was da eigentlich passiert ist und ob das auch hier in Deutschland passieren kann und was wir machen können oder auch machen müssen, damit sowas auf keinen Fall hier passiert. Schön, dass du hier bist, lieber Michael, und Robin ist natürlich auch dabei und wir beide werden ihn jetzt löchern mit Fragen zu dem ganzen Thema Netzstabilität. Habe ich was vergessen bei dir? Du bist ein renommierter Mann und hast sogar ein Buch über diese ganze Thematik geschrieben. So retten wir das Klima. Kann ich nur empfehlen. Hallo Michael.
Genau. Ja, herzlichen Dank für die tolle Einführung. Das Buch habe ich geschrieben, nachdem meine ersten Bücher die Leute nicht wirklich alle gelesen haben. Das waren so 900 Seiten Schmöke über Energiespeicher im Springer Nature Verlag, halt sehr wissenschaftlich. Und dann dachte ich mir, schieb's noch mal so ein populärwissenschaftliches Buch hinterher. Das ist dann auch eben Bestseller geworden. Und ja, mir geht's auch darum, dass die Leute verstehen und wissen, dass es Speicher gibt und dass die schon da sind, weil das ist einer der größten Mythen, wenn wir immer wieder hören, Wind und Sonne ist ja gut und schön, aber wir haben keine Speicher. Und ich bin ja auch Musiker und dann nehme ich immer ganz gern die Gitarre in die Hand und sage, alle Speicher sind schon da, alle Speicher, alle.
Ja, und wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Ich sehe sie nicht.
Genau. Naja, hier, guck mal, da ist einer da in meinem Handy, aber in meinem Haus steht einer. Es gibt ganz viele in den Autos. Wir haben die Batteriespeicher, die jetzt auch immer mehr kommen, an den Solarparks und an den Umspannwerken. Wir haben die Wärmespeicher in unserem Haus, da wo wir Strom reinschieben können, Power to Heat. Wir haben die Gasspeicher, das war so eine meiner Erfindungen, dass man Strom in Gas wandelt, nicht beim Wasserstoff stehen bleibt, sondern nochmal sowas wie Biogas macht und damit kannst du in alle Speicher unter der Erde rein und dann wieder mit Gaskraftwerken grünen Strom machen. Das hört sich nach einem Widerspruch an, Gaskraftwerk und grüner Strom, aber wenn du halt aus Wind und Sonne Windgas und Solargas machst, dann funktioniert das auch mit erneuerbarem Gas. Und ja, und damit ist das Speicherproblem gelöst. Tschakka, Haken dahinter.
Genau, aber können wir ja beenden. Schön, dass ihr zugehört habt. Ah, nee, wir machen noch ein bisschen
heute
weiter.
Für die heutige Folge. Aber was viele nicht wissen, lieber Michael, du hast auch einen sehr engen Draht zum Hubert Aiwanger in Bayern. Du hast gerade vor wenigen Tagen einen Speichergipfel einberufen, also beziehungsweise er hat ihn einberufen. Du hast empfohlen, so etwas zu machen, weil nämlich dort große Diskrepanzen sind zwischen den Netzbetreibern und diejenigen, die Speicher bauen wollen. Vielleicht kannst du uns mal abholen. Was ist denn eigentlich im Moment das Problem, was wir bei den Netzen haben, beziehungsweise bei diesen fehlenden Speichern und wo eigentlich die Reise hingehen müsste?
Ja, Wind- und Solarenergie sind die günstigsten Energiequellen mit dem größten Potenzial und halt mit dem geringsten Flächenverbrauch, wenn du es mit Biogas und anderen vergleichst, ne? Und da brauchst du aber noch, damit es zum Verbraucher kommt, nicht bloß in die Eigenheime und Haushalte, sondern auch zur Industrie und so weiter, dazwischen ein Netz und ein Speicher. Und das Netz schafft den räumlichen Ausgleich. Also schaut, dass es von A nach B kommt, aber wir sprechen ja alle mal, die Netze brauchen wir und ist ganz wichtig, das stimmt. Aber so ein Netz ist eigentlich strunzdumm, wenn vorne oder hinten nicht irgendwas steht, was einspeist. Das heißt, wenn du jetzt so eine Dunkelflaute hast, also ohne Wind und ohne Sonne und kein Kraftwerk irgendwo anders steht, dann hilft dir das Netz auch nichts. Also deswegen brauchst du da auch noch einen Speicher, der halt Wind und Sonne zwischengespeichert hat und dann halt auch das Netz bedienen kann. Der sorgt also für diesen zeitlichen Ausgleich. Und beide Dimensionen physikalisch müssen zueinander laufen. Und da haben wir momentan ein bisschen Stress, weil eigentlich ist es logisch, ne? Wir haben halt Erneuerbare gefördert ohne Ende. Jetzt haben wir überall Wind- und Solarparks und viele haben immer auch gesagt, hey, was ist jetzt, wenn Blackout kommt oder wie ist das in der Nacht? Wie können die zur Versorgungssicherheit beitragen? Und haben dann auch gefordert, da müssen jetzt überall Speicher hin. Und momentan sind wir in dieser Situation, ne? Wir kommen aus dem System. Früher hatten wir auch schon Pumpspeicher beispielsweise, die wir eingesetzt haben, um Atomkraft und Kohlekraft halt zu verstetigen, dass ich halt in der Nacht einspeichere und tagsüber ausspeichere, wenn der Strompreis hoch ist. Also wir haben Speicher schon immer auch im System gehabt, um quasi Marktpreise auszugleichen. Und das lief dann und in solche Flexibilitäten. Und jetzt haben wir sehr viel Solar ausgebaut. Das hat dann diese Preisspitze mittags weggenommen. Das war so 2010, erinnere ich mich gut, wo es immer geheißen hat, wir brauchen keine Speicher, weil guck mal, der Strompreis ist ja mittags genauso wie nachts. Stimmte damals. Damals sind auch viele Pumpspeicher aus dem Betrieb gegangen, weil man gesagt hat, das lohnt sich nicht mehr. Und jetzt ist es aber halt eine komplett andere Welt. Jetzt haben wir so viel Photovoltaik mittags, dass du halt mittags der Strom nichts mehr wert ist oder wenn der Wind über Deutschland pfeift, genauso wenig. Und deswegen haben wir jetzt wieder deutlich mehr Bewegung am Strommarkt. Es lohnt sich wieder. Die Preise gehen so weit auseinander, dass du auf alle Fälle einen Speicher betriebswirtschaftlich installieren kannst. So, und an der Stelle haben wir jetzt eben diesen Speicher-Tsunami. Es gibt wahnsinnig viele Leute, die an diesen Honigtopf ran wollen. Und der Netzeng, aber der Engpass ist jetzt der Netzanschluss. Ne? Also im Endeffekt, wie komme ich an den Honigtopf? Da ist der Honig drin, aber ich bekomme das Glas nicht auf, weil ich keinen Netzzugang habe. Und bei den Netzbetreibern ist es jetzt so, die wissen das, okay, es wird nicht ohne Speicher geben, aber wenn wir jetzt alle zulassen und die alle quasi nur den Strompreis schnappen, wenn er günstig ist und alle wieder ausspeichern, wenn er teuer ist, und zwar das im Handel optimiert, dann hast du 500 Megawatt, die eine Viertelstunde reingehen und eine Viertelstunde rausgehen und das völlig unplanbar. Das heißt also, wenn die einfach machen, was sie wollen, die Speicher, dann wird das Netz unberechenbar. Und damit kracht quasi halt das Honigglas zusammen und keiner kann mehr Honig saugen, weil die Versorgung da niederliegt.
Also ja, verstehst? Genau, also aber um auch den Leuten mal so eine Hausnummer zu geben, wir haben ja ein Netz, was in der Spitze 70 Gigawatt circa, also 70, genau. 80 Gigawatt an Leistung benötigt. Wir haben in der Nacht 35 Gigawatt ungefähr, also ein bisschen so die Hälfte ungefähr, kann man so sagen. Mit der erneuerbaren Energien würde das wahrscheinlich auch diese Leistung im Netz ein bisschen steigen. Aber die Netzbetreiber oder haben jetzt Anmeldungen. Insgesamt gab es eine Meldung von 220 Gigawatt an Leistung, was so ungefähr 400 vielleicht bis 600 Gigawattstunden bedeutet. Also ein Vielfaches der Leistung liegt dort zur Anmeldung vor, was wir eigentlich sozusagen gerade insgesamt an maximaler Leistung in Deutschland bauen. Werdet mir jetzt nicht glauben, Fraunhofer-Institut, energycharts.info könnt ihr diese ganzen Daten auch einsehen.
Battery-Charts auch, genau.
Genau, das ist ganz, ganz dramatisch dann eigentlich. Also das ist das, was du meinst mit Batterie-Tsunami. Das sind eigentlich gigantische Mengen an Batterien, wo wir jetzt alle eigentlich sagen würden, hey, super, da freuen wir uns drüber, weil das würde ja alles auch ein bisschen entschärfen und glätten, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ne? Auch die Strompreise ein bisschen glätten. Und du sagst jetzt, naja, wir müssen die beiden jetzt zusammenbringen. Einmal die Speicher anmelden wollen, weil sie damit Geld verdienen möchten, und die Netzbetreiber, die hochsensibel sind auf Player in meinem Netz, die dann plötzlich das Netz irgendwie instabil machen können. Habe ich das so richtig verstanden?
So ist es. Also nochmal einen Schritt zurück. Wir haben im VDE und im VDI, also auch wenn junge Leute zuschauen, kommt bitte in die Hochschule rein. Wir haben super Jobs, wo du gut Geld verdienst und was Sinnvolles machst. Und dann kannst du auch beim Ingenieursverein beitreten. Und da haben wir schon 2010 Studien gerechnet mit der RWTH Aachen und anderen zusammen, wann wir welche Speicher brauchen. Und wir haben von vornherein gesehen, wenn wir jetzt so bei 50-60% Anteil erneuerbarer Energien über das ganze Jahr sind, dann brauchst du sehr viele Kurzzeitspeicher. Und die Pumpspeicher haben einfach nicht das Potenzial und es dauert lang, die zu bauen. Und Batteriespeicher sind wahnsinnig günstig geworden und das hat das Ganze jetzt so angeschoben. Wenn du bei 80-90% Erneuerbare bist, dann brauchst du die Langzeitspeicher. Also das, was ich vorher als Power-to-Gas gesagt habe, dass du erneuerbaren Strom in Wasserstoff umwandelst und dann wieder zurück. Das ist nur halb so effizient. Fair enough, das ist ein wichtiger Punkt. Aber was bringt's dir, wenn der Speicher doppelt so effizient ist, aber du kannst den nicht bezahlen, weil alle Batteriespeicher zusammen, das hält auch wieder bloß ein paar Stunden. Also diese 2 Wochen Dunkelflaute kriegst halt aus heutiger Sicht nur mit Gasspeichern über die Runden. Und da bin ich wieder bei der neuen Wirtschaftsministerin, die sagt 20 neue Gigawatt Kraftwerke, Gaskraftwerke, aber dann bitte technologieneutral. Lass auch die Biogas rein, lass irgendwelche andere Speicher rein, mach das technologieoffen und nicht
aber
schon wieder.
Aber wenn ich gerade unterbreche, was sagt die neue Wirtschaftsministerin? Weil die hat jetzt Gas gesprochen, aber das Gas, was sie meinte, ist das Fracking-Gas. Und du sagst, oder? Habe ich das gerade richtig verstanden?
Also,
dann bitte aber alle zulassen.
Katharina Reiche, Kathi Reiche, ich bin auch Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat, die war unsere Vorsitzende über 4 Jahre, ich kenne sie sehr gut. Und die hat aber vorher beim konventionellen Energieversorger gearbeitet, hat die Westenergie geleitet und davor war sie für einen Stadtwerkeverband tätig. Also die kommt schon aus dem alten, sage ich jetzt mal, energiewirtschaftlichen Stall, ne? Aus der zentralen Energiewirtschaft, und da gibt's halt vorwiegend die großen Kraftwerke, und das ist jetzt so ein bisschen die Position, die sie da vertritt, obwohl sie immer auch sagen, wir müssen alles technologieoffen, technologieneutral machen, dann sollte man das bitte jetzt auch umsetzen, weil überleg mal, wenn du jetzt wieder Gaskraftwerke hinstellst, das Umweltbundesamt hat ausgerechnet, das ist schlecht für die CO2-Bilanz der Stromerzeugung in Deutschland. Und das ist dann wiederum schlecht für alle Elektroautos und Wärmepumpen, die am Stromnetz hängen. Ne? Also das hat einen Rattenschwanz, was nach sich zieht. Und deswegen ist es total wichtig, dass jetzt das auch geöffnet wird für Speicher, für grüne Gase, dass diese Speicherfunktion halt nicht bloß wieder von der fossilen Energiewirtschaft geleistet wird. Ja. Und jetzt wieder zu deiner Frage. Was hat das jetzt für heute zu tun? Jetzt haben wir diesen Hotspot, alle wollen ans Netz, alle wollen Speicher betreiben, weil es sich lohnt am Markt. Du hast momentan Renditen von 20-30%.
Ja.
Das Ding zahlt sich in 2-4 Jahren ab. Mhm. Und deswegen sind da jetzt wahnsinnig viele Leute unterwegs, die projektieren und verkaufen möchten und so weiter. Und dass da die Netzbetreiber schlagen halt die Hände über den Kopf zusammen und sagen, wie sollen wir das handeln? Vor allem, wie ich es dir gesagt habe, wenn die das so machen, dann wird das Netz unberechenbar. Und vor allem halt, wenn du mit 500 Megawatt voll reinfährst, also das gibt dann Schwingungen auf dem Netz, die hast du nicht mehr unter Kontrolle. Und ich habe jetzt vielen von diesen Betreibern zugehört, den Netzbetreibern, den Speicherbetreibern, und die versucht anzunähern. Und wir haben in Bayern wieder so ein 10H für Batteriespeicher, weil sie eigentlich privilegiert sein sollten, also dass du sie leichter bauen kannst, aber unser bayerisches Bauministerium hat wieder einen Erlass rausgegeben, dass das nur gilt, wenn der Netzbetreiber selber diesen Speicher ausschreibt und in dessen Takt betreibt. Das heißt, alle Speicher gehen jetzt nach Schleswig-Holstein oder sonst wohin. Und das habe ich im Bayerischen Energiebeirat zur Sprache gebracht und zum Hubert Aiwanger gesagt, hey, da müssen wir was machen. Und dann kam der Blackout in Spanien. Und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, hey, das Thema kann uns auch treffen und wir müssen mit den Speichern vorankommen. Und dann hat er gemeint, okay, nenn mir 5-6 Leute, wir machen ein Treffen. Und am Ende waren wir 20, alle Netzbetreiber Bayerns, die Speicherbetreiber. Und die Speicherbetreiber haben halt klar gemacht, hey, du sparst so viel Geld ein für die Volkswirtschaft, wenn du einfach diese negativen Strompreise vermeidest, den Strom schnappst und die teuren Strompreise dämpfst, dann hast du riesige Wohlfahrtsgewinne. Ja. Und die Netzbetreiber haben gesagt, naja, schau mal, so ein Speicher, der will ja nicht bloß einspeisen ins Netz, sondern der will auch beziehen. Und wenn er Strom bezieht, dann ist er in Konkurrenz zu meinem Rechenzentrum, was ich vielleicht noch aufstellen will, zu irgendeiner Werkserweiterung oder zu irgendjemandem, der sagt, ich gehe weg vom Gas, ich will jetzt einen Stromnetzanschluss größer machen, weil ich meine Prozesse nicht mehr mit Gas mache, sondern mit Strom. Mhm. Und dann hat der Netzbetreiber ein Riesenthema, weil er sagt, wem soll ich jetzt den Netzanschluss geben? Soll ich den Leuten sagen, sorry, ist nichts mit Elektrifizierung und Klimaschutz bei euch und weg vom Gas, weil die Speicher haben schon den ganzen Platz bei uns im Netz. Und diesen Konflikt haben wir jetzt im Endeffekt aufgelöst, indem dass wir gesagt haben, diese rein marktdienlichen Speicher, die rein und rausgehen, die wollen wir nicht. Wir wollen keine netzschädlichen Speicher und netzbelastenden Speicher, sondern netzneutrale, also welche, die Netzengpässe vermeiden und die netzdienlich sind. Also die halt quasi im Takt vom Netz auf Vorschau fahren, wenn jetzt ein wolkiger Tag ist, dann können sie machen, was sie wollen. Wenn die Sonne scheint, dann bitte nicht mittags nochmal reinballern ins Stromnetz, wo sowieso schon kein Platz mehr ist. Verstehst? Und das ist das, was wir da rausgekitzelt haben und angenähert haben.
Aber das ist ja eigentlich durch die Preise, die am Markt entstehen, ja auch automatisch schon gegeben, dass der Speicher dann nicht noch reinspeist, wenn der gerade gar nichts dafür kriegt, ne? Also das ist jetzt so für mein Laienverständnis. Wir haben ja bei Fennecon auch große Megawatt-Speicher verkauft, wo ich jetzt mal früher für gearbeitet habe. Da wurde auch postuliert, dass genau diese Flicker oder diese Schwankungen, die es dann im Netz geben kann, dass die Speicher mit der richtigen Leistungselektronik sogar auch die Stromqualität verbessern können. Jetzt sagst du aber, naja, das ist aber nicht immer so gegeben, lieber Felix.
Ja, lieber Felix, ich habe selber mit einem Kumpel zusammen mein ganzes Erspartes in so einen Großspeicher reingestellt und zwei Fennecon-Großspeicher hingestellt. Und wir betreiben die jetzt seit eineinhalb Jahren. Und ich kann dir da sehr gut aus der Praxis berichten, dass das leider nicht so ist. Sondern wenn du das dem Trader gibst und im Stromhandel kannst du einen Tag vorher den Strom handeln, dann würde das passen. Aber du optimierst ja immer dein Asset nach. Und das heißt, alle kaufen noch am Intraday ein. Und da ist es halt einfach so, dass dann ist der Strompreis bei minus 30 Euro die Megawattstunde, im nächsten Mal bei minus 10. Mhm. Und das sieht der Speicher quasi eine Viertelstunde vorher und dann kauft er kurz ein und verkauft wieder und dann geht's rein, raus, rein, raus, rein, raus. Und das ist das, was netzschädlich ist, weißt du? Und wo sie netzdienlich sind, muss man auch dazu sagen, unserer läuft auch in der Primärregelleistung. Das ist wieder ein anderer Markt, wo du quasi halt Netze stabilisierst und der Frequenz hinterherfährst. Also wenn die Frequenz runtergeht, dann stützt du das Netz und speicherst aus. Wenn die Frequenz hochgeht, dann ziehst du wieder vom Netz und dadurch hältst du das Netz stabil. Das heißt, das wird schon alles gehen in der Praxis, auch mit Blindleistung, mit Schwarzstartfähigkeit, Momentanreserve. Also diese ganzen Fachbegriffe können wir gerne nochmal drauf eingehen. Aber im Endeffekt, der Speicher ist so ein wichtiges Element, auch fürs Netz, für die Netzstabilität, dass er halt vernünftig eingebunden werden muss. Und wenn der halt rein sich am Markt bedient, da sind wir wieder bei der Strompreiszone Deutschland. Das ist ja auch eine Debatte. Ich kann jetzt mit meinem Speicher hier in Regensburg aus Schleswig-Holstein den Windstrom einkaufen, obwohl er überhaupt nicht physikalisch zu mir gelangen kann, weil es kein Netz dazwischen gibt oder ein Netzengpass da ist. Und diesen Irrsinn aufzulösen, kriegst du halt, indem dass du netzneutrale, netzengpassvermeidende Speicher, dass du da einfach ein bisschen zurückgehst und auf das Netz achtest, so dass der Netzbetrieb weiterhin stabil bleibt. Und das ist ja die Grundvoraussetzung, weil wie willst du Kartoffeln verkaufen, wenn du keine Straße hast, über die du es transportieren kannst, weißt? Also das ist so die Basics.
Ein ganz, ganz wichtiges Wort hast du gerade gesagt, wo viele Gegner der Erneuerbaren ganz massiv drauf rumreiten. Das ist diese sogenannte Blindleistung im Netz und dass erneuerbare Energien keine Chance haben, das bereitstellen zu können und deswegen das mit den Erneuerbaren niemals funktionieren kann. Jetzt hast du gerade aber gesagt, mit Speichern, also Gaskraft speichern, aber auch Batterie speichern, ist genau dieses Problem eigentlich gar kein Argument mehr für die Gegner, wenn wir denn genug Batterien haben würden.
Das ist genauso Quatsch wie das, es gibt keine Speicher, weißt? Also du musst netzbildende Wechselrichter haben, das war auch ein bisschen das Problem in Spanien, da ist ja ein Umspannwerk bei Granada hops gegangen und dann haben sich dann abgeschaltet, weil sie einfach sagen, bei 50,2 Hertz müssen wir raus und wenn du da netzbildende Wechselrichter drin hast, dann schaut das schon ganz anders aus. Du kannst mit dem Wechselrichter da auch drüber fahren, aber wie die Regularien halt so sind, die haben sich dann vom Netz getrennt und auf einmal war ein Haufen Gigawatts Netzkapazität oder Erzeugungskapazität weg. Dann sind wir bei den 48 Hertz gelandet. Dann hat sich Frankreich abgekoppelt und dann ist das Ding halt runtergesaust. Aber sie waren auch verdammt schnell wieder oben. Also bei uns kann sowas auch passieren, ist unwahrscheinlicher. Aber ich bin mir sicher, dass wir nicht innerhalb von 24 Stunden wieder einen kompletten Netzaufbau hätten. Aber da können eben die Speicher helfen, weißt? Auf der Übertragungsnetzebene musst du schauen, dass du Momentanreserve bereitstellst. Die Momentanreserve ist diese Trägheit, die die Synchronmaschinen hatten von unseren Kernkraftwerken, Kohlekraftwerken, Gaskraftwerken, ne, dass die einfach weiterläuft, Induktionsgesetz, die schiebt hinterher, auch wenn ein Fehler da ist, Kurzschlussstrom, schiebt sie drüber. Diese Trägheit kannst du nachbilden mit Batteriespeichern. Batteriespeicher sind wahnsinnig schnell. Die sind innerhalb von einer elektrischen Halbwelle bei 50 Hertz da und voll am Netz. Und das heißt, das ist kein Thema. Sie sind auch schwarzstartfähig. Das wird jetzt Gott sei Dank alles auch ausgeschrieben von der Bundesnetzagentur. Früher haben die sich immer das gegenseitig zugeschoben, die Übertragungsnetzbetreiber und die großen alten Energieversorger. Auch bei der Blindleistung war es so. Und die Blindleistung ist aber auch ein Thema im Verteilnetz, weil das Verteilnetz ist zuständig für die Spannungshaltung und das Übertragungsnetz ist zuständig für die Frequenzhaltung. Für die Frequenzhaltung brauchst du die Regelleistung. Für die Spannungshaltung brauchst du die Blindleistung. Und auch das ist total easy machbar mit einem Batteriespeicher. Der kann in alle 4 Quadranten abfahren und kann dir da die Blindleistung bringen. Und das ist auch das, wo wir hin müssen, weil wenn du jetzt zig Gigawatt an Batteriespeichern hast, dann werden sich, also dieses Thema mit negativen Strompreisen, das ist ein Thema, was in spätestens 5 bis 10 Jahren vorbei ist, weil wir da so viele Batteriespeicher haben, dass wir keine negativen Strompreise mehr sehen werden. Mhm. Das ist ja jetzt schon, dass auch die Industrie sagt, hey, ich will gerne, aber oft nicht kann. Das ist ja auch eine Alternative dazu, dass du sagst, ich produziere einfach dann, wenn günstiger Wind- und Solarstrom da ist. Das hat eine Firma, eine Stahlfirma im Niederrhein probiert und wollte halt die Belegschaft aufs Wochenende bringen, hat mit dem Betriebsrat gesprochen, hey, wir lassen das Ding am Wochenende laufen, saubilliger Strom, können wir günstiger produzieren. Alle waren einverstanden, technisch wäre es möglich gewesen, aber die Behörde hat nicht genehmigt, dass das Ding am Wochenende betrieben wird. Also das heißt, diese Verschiebung, weißt du, von meinem Stromverbrauch, wie wir es so machen im Haushalt auch, das hat in der Industrie einfach seine Grenzen. Aber die gute Nachricht ist, so wie jetzt bei mir auch zu Hause, meine Frau sagt, zeig mir einen Vogel, wenn ich sage, du darfst nur die Spülmaschine anschmeißen oder die Waschmaschine, wenn die Sonne scheint. Sagt sie, du, wir haben 3 Kinder, ich habe keine Zeit und du machst YouTube-Videos, also bitteschön. Und unser Friedensangebot war halt der Speicher, der entzerrt quasi diesen Konflikt, weißt. Und in der Industrie ist es ähnlich. Die kann auch nicht sagen, ich schicke die Belegschaft jetzt auf Arbeit mitten in der Nacht, wenn der Wind drüber pfeift. Und da ist die Lösung halt wirklich Batteriespeicher, aber allgemein Speicher. Und die können elektrotechnisch alles, was das Netz braucht, um stabil betrieben zu werden. Also das ist auch wieder Fake News und mehr, dass das nicht funktioniert.
Würdest du also sagen, dass so ein krasser Blackout wie in Spanien verhindert hätte werden können oder zukünftig verhindert werden kann, also dass sowas auch bei uns eben nicht passiert, durch den, und jetzt sage ich ganz bewusst, gut geregelten, sinnigen Einsatz von Batteriespeichern?
Absolut. Die Spanier haben 60 Megawatt Großspeicher gehabt. Das ist ein Witz. Also die hatten viel zu wenig, also und dann halt auch die ganzen Regularien. Also Spanien, ich habe selber in Spanien auch gelebt
ganz
und
kurz,
Photovoltaik geforscht. Das Land ist wahnsinnig schnell unterwegs bei den Erneuerbaren. Aber halt netzstabilitätstechnisch ist es halt so, es ist am Rande von Europa und schlecht angebunden über Frankreich, weil Frankreich, also 40 Jahre hat das, glaube ich, da, bis dass die Leitung über die Pyrenäen gebaut wurde. Und naja, und wenn das dann so schwingen anfängt und die Franzosen es abschneiden, dann ist es weg. Wir sind in Zentraleuropa, also uns passiert sowas nicht so schnell. Aber klar, wenn die so viel Gigawatts gehabt hätten, wir haben jetzt allein schon 2 Gigawatt Großspeicher in Deutschland, wenn die im System sind und halt auch entsprechend die Gridcodes, also die Netzregeln so geschrieben sind, dass die dann dieses Verhalten zutage legen müssen, dann hätten wir sowas vermeiden können, ja.
Weil du hast ja jetzt gerade gesagt, 60 Megawatt an Speichern in Spanien. Wir haben in Deutschland heute schon, und das könnt ihr auch bei Energy Charts gerne nochmal nachschauen, 13 Gigawatt an Leistung installierter Speicher mit ungefähr 20 Gigawattstunden installierten Kapazitäten. Das heißt, wir haben ein Vielfaches von dem, was in Spanien da war. Das heißt, ich habe auch mal gelesen, dass so bis zu 20 Gigawatt Abfall in den Netzen noch irgendwie aufgefangen werden könnte, wenn aber darüber hinaus noch was passiert. Und vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, in Spanien, da ist ein Umspannwerk kaputt gegangen oder ist sozusagen hops gegangen und dadurch ist die Last abgefallen im Netz, beziehungsweise die Solaranlagen, die auch ganz viel eingespeist haben, die haben dann gemerkt, oh, irgendwas stimmt mit dem Netz nicht und haben sich aus Selbstschutz alle abgeschaltet und das hat dann dazu geführt, dass viel zu wenig sozusagen wieder ins Netz gespeist wurde und das war dann die Kettenreaktion. Die erneuerbaren Energien selber waren da jetzt gar nicht der Grund, sondern aber die haben sich selbst verstärkt aufgrund der fehlenden Speicher.
Ja, der ganz ursächliche Grund, den untersucht die N2I noch, also dieser Verband von Netzbetreibern europaweit. Ja. Und da würde ich auch noch vorsichtig sein, da irgendwas spekulativ in die Welt zu setzen, dass man jetzt weiß, genau das und das und das war's. Aber es gab Oszillationen. Wir haben die auch bei uns in Regensburg an dem Speicher gesehen. Ich habe mal reingeschaut und können wir vielleicht auch einblenden, da ist unsere Frequenz auch richtig nach unten gegangen und unser Speicher hat gestützt, aber nachdem die Franzosen halt sich getrennt haben, sind wir mit der Frequenz relativ schnell wieder auf 50 Hertz gewesen. Also das war für uns dann halt gelöstes Problem, für die Spanier natürlich nicht. Aber also diese Schwingungen, die gibt's, die sind selten, aber halt, das haben wir schon öfters gesehen, auch im Balkan hat das mal zum Blackout geführt, zum teilweise halt, wenn dann irgendwelche Umspannwerke, irgendwelche Anlagen getrennt werden, weißt, das kann dann auch so Schwingungsvorgänge auslösen. Und das passiert aber eher an den Rändern vom N2E-Netz, also von unserem Stromnetzverbund. Und ja, aber wie du es richtig beschrieben hast, in der Folge des Ausfalls des Umspannwerks in Granada, die Ursache, wie gesagt, weiß ich nicht, die kann ich noch nicht, die ist noch nicht berichtet, haben wir halt eine Übererzeugung gehabt und dann gehen die halt irgendwann vom Netz und dadurch hast du eine Untererzeugung und die Frequenz saust wieder runter. Und wenn du da nicht genügend Regelleistung hast im Hintergrund oder halt das Dimensionen annimmt, wie gesagt, wir haben jetzt bei uns 800 Megawatt PAL Primärregelleistung und darüber hinaus noch 2-3 Gigawatt in der Sekundärreserve. Wenn das zu sehr auseinanderklafft, du musst dir das vorstellen, Angebot und Nachfrage müssen zu jeder Millisekunde zusammen sein. Deswegen ist der Betrieb von einem Stromnetz 10-mal so teuer wie der von einem Gasnetz. Gasnetz, wenn ein Fehler passiert, hast 2-3 Minuten gemütliche Zeit, auf Fehlersuche zu gehen. Stromnetz, zack, weg. Ne? Mhm. Also das sind einfach andere Dimensionen. Und ja, aber das war im Endeffekt halt die Ursache. Und wie gesagt, die sind so eingestellt, dass die halt dann wirklich auch vom Netz gehen und sich abschalten, sicherheitsrelevant. Mhm. Und das ist bei uns auch gelöst worden oder man ist dann dran. Das betrifft nur noch die alten Wechselrichter, aber bei den neuen kann das eigentlich so auch nicht mehr passieren. Und da gibt's viele Funktionen, Fault Right Through und so, dass man auch einen Fehler durchfahren muss. Aber ja, wir sind jetzt halt nicht mehr in den Anfängen wie vor 20 Jahren, wie beim Erneuerbaren Energiengesetz, sondern erneuerbare Energien sind in der dominanten Rolle und deswegen müssen die auch Systemverantwortung übernehmen. Und das müssen sie aber auch dürfen und dann das auch bezahlt bekommen. Ja, das darf jetzt nichts sein, wo man sagt, das müsst ihr einfach so erbringen, weil das ist eine Systemdienstleistung.
Mhm. Ja, interessant, haben wir ja, wir sind ja schon bei 60% erneuerbaren Energien im Netz gewesen letztes Jahr 2024. Und wir hatten jetzt den ersten Monat mit fast 70% erneuerbaren Strom. Wir haben damals gehört 5% und dann gibt's den riesen Blackout. Aber das beruhigt mich ja jetzt erstmal. Du sagst, hey, wenn wir es intelligent machen, in die Erneuerbaren eigentlich noch stabiler mit genug Speichern, hast du dann eigentlich das stabilste Netz überhaupt, vor allen Dingen mit diesen inselbildenden Netzen. China hat jetzt gerade einen riesigen Speicher netzbildend ans Netz gebracht, der größte, meine ich sogar, der Welt. Das ist dann die Zukunft und dann wird das Energiesystem auch deutlich entspannter. Also die ganzen Kritiker dieser Energiewende, die werden dann mundtot gemacht, weil sicherer als so kannst du es dann nicht machen. So, jetzt Robin, darfst du deine Frage stellen, oder?
Erstmal Michael darauf reagieren.
Nicht nur das sicherste Netz, sondern halt auch das günstigste. Es geht ja auch um Bezahlbarkeit, weißt du? Ja. Die Industrie, damit die da bleibt, braucht den günstigen Strom und es gibt nichts günstigeres als wie Wind und Sonne in Kombination mit Speichern. Und bei den Batteriespeichern sind die Materialpreise um 50% gesunken in den letzten 2 Jahren, weil einfach nicht so viel Absatz bei den Elektroautos und die Russland-Ukraine hat sich auf den Märkten zumindest, nicht politisch und militärisch, aber auf den Märkten hat sich das entspannt. Und das merkst du halt einfach. Jetzt bekommst du hunderte von Megawatt und Megawattstunden hintendran aus China mit Umspannwerk für 70 Euro die Kilowattstunde. Das ist ein Witz, weißt du? Und deswegen ist ja der Run so groß. Und an der Stelle sind halt bei mir die Alarmglocken losgegangen, wo ich gesagt habe, wir brauchen jetzt irgendwie eine politische Lösung. Also und da auch nochmal die Unterscheidung. Die meisten Anfragen sind halt diese Hektar großen Batteriespeichern ums Umspannwerk herum, ne? Mhm. Wo dann Landwirte teilweise 80, ich habe auch schon von 250.000 Euro pro Hektar und Jahr Pacht gezahlt bekommen. Also da frisst wirklich die Gier des Hirn. Was aber dann, ich hatte so einen Speicher an einem kombinierten Umspannwerk von TenneT, also Übertragungsnetz und Verteilnetz von Bayernwerk in Etzenrich bei Weiden. 1300 Seelendorf, da habe ich auch ein Video dazu gemacht und dann sitzen die Leute da und sagen, ja, sollen wir das jetzt machen oder nicht? Und habe ich gesagt, ja, nur wenn eine Bürgerbeteiligung oder wenn bei euch vor Ort was bleibt, weil die Investoren dahinter, das war dann irgendeine Pariser Gesellschaft mit Holding in Kanada, dann hast du die gleiche Story wie bei den Fossilen. Also du hast eigentlich Wertschöpfung bei dir, aber zahlst, das Geld geht raus. Und deswegen da auch nochmal unterscheiden. Das hat auch die TenneT gesagt, du, wenn wir jetzt halt hier für einen Anschluss sorgen möchten, dass die Speicher ans Netz angeschlossen werden können, dann können wir das teilweise heute nicht mehr, weil unser Umspannwerk herum gibt's gar keinen Platz mehr. Die ganzen Felder wurden schon aufgekauft von den Batterie Speicherbetreibern, verstehst? Mhm. Und wie bescheuert ist das denn? Dann kannst du deinen Speicher gar nicht mehr anschließen, weil das Umspannwerk kann nicht erweitert werden, dass der Netzanschluss möglich wäre. Mhm. Also da muss ganz klar der Netzanschluss prioritär ausgebaut werden, sodass du dich dann wieder an den Honigkuchen oder an den Honigtopf setzen kannst, damit das Glas erst ein bisschen größer wird. Ja? Und das sind so die Konflikte, die wir da halt haben. Und
im besten Fall die Bürger dann vor Ort auch davon profitieren, ne? Weil das ist absolut. Ja ganz, ganz wichtig, oder?
Genau, Gewerbesteuer, aber auch Bürgerbeteiligung. Und das geht halt leichter mit kleineren Anlagen, wenn du in der Mittelspannung bist, wo ein Solarpark ist, wo eine Biogas ist oder Windpark. Das ist so das, was ich auch zum Minister Aiwanger gesagt habe. Das ist doch viel leichter zu akzeptieren, als wie jetzt wieder 15, 16 Hektar große Batteriespeicher. Da gab es auch schon erste Leute, die da gnadenlos gescheitert sind, weil einfach die Leute gesagt haben, das ist zu groß. Also es ist wieder dieser alte Battle, dezentral versus zentral.
Oh, da hast du ja genau einen guten Link auf meine Frage jetzt gebracht, weil jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, wir brauchen die Speicher. Du hast jetzt ganz oft Batteriespeicher. Ich bin auch großer Fan von Batteriespeichern. Jetzt haben wir aber noch mal ein spannendes Thema und deswegen komme ich ja auch beim Hupsi drauf. Sorry, das muss ich jetzt auch mal rauslassen. Der ist ja riesen Fan von Wasserstoff. Ja, also der fährt ja irgendwie, ist die ganzen letzten Wahlkampf irgendwie mit seinem viel zu teuren Wasserstoffauto rumgefahren. Ich sage immer, in der Mobilität, glaube ich, können wir uns darauf einigen, dass Wasserstoff unsinnig ist. Ich sage immer, Wasserstoff soll man nicht rumfahren, sondern wenn, dann irgendwo stationär als Speicher nutzen. Jetzt war das der Punkt, wie du ihn gekriegt hast und gesagt hast, komm hier, Hupsi, ich habe hier eine gute Anwendung für deinen Wasserstoff, oder war der da auch offen für Batterien? Und wie ordnest du den Wasserstoff ein? Wie wichtig ist Wasserstoff als Speicher? Mhm.
Also Hubert Aiwanger ist wahnsinniger Freak bei der Energiewende. Also der ist total drin und fachlich, kennt er sich aus bis ins Detail. Das ist auch im Ministerium, der will immer alles genau wissen, damit er weiß, was er zu entscheiden hat. Das ist schon einmalig. Ich habe mal das erlebt, dass unser grüner Bürgermeister von Regensburg zu ihm hin ist nach einer Veranstaltung und ihm die Hand geschüttelt hat und gesagt hat, hey, Herr Minister, vielen Dank, das war die beste Rede, die ich je von einem bayerischen Minister zur Energiewende gehört habe. Also so in die Richtung.
Okay.
Was er politisch sonst
noch treibt. Überrascht mich jetzt.
Ja, mich auch. Also ich komme menschlich gut mit ihm klar, aber ich habe ihm schon auch mal gesagt, was hast du denn da in Erding eigentlich gemacht? Ja, und wo willst du dir die Demokratie zurückholen, die dich selber dahin gebracht hat, wo du bist? Also mit seiner Vergangenheit und so, da bin ich definitiv an einer anderen Schiene. Ich bin 2 Jahre nach Ostafrika gegangen, nach den ganzen Brandanschlägen von Rechtsradikalen Anfang der 90er in Deutschland, um ein Zeichen der Solidarität zu setzen, zu sagen, hey, schwarz oder weiß, das Blut ist rot, wir sind eins. Ja, also das war mir total wichtig. Und damals habe ich auch 1998 angefangen, Solarsysteme zu bauen, Batteriespeicher zu bauen. Also ich mache das jetzt schon seit fast 30 Jahren. Aber dann sind wir wieder beim Wasserstoff. Weißt, wo wir hergekommen sind? Wir haben in Kassel, als ich am Fraunhofer war, das Kombikraftwerk programmiert und da gesehen, einfach wenn du jetzt das hochfährst mit Wind und Sonne und Biomasse, die Biomasse reicht nicht, die Batteriespeicher reichen nicht, wir brauchen was anderes. Und dann kam unsere Idee, lass uns halt aus Wind und Sonne Wasserstoff machen und den dann noch zusammen mit Erdgas verpacken und dann hast du grünes Gas. Und damit kannst du in alle Infrastrukturen rein. Und da war Hubert Aiwanger am Anfang auch Fan von und das haben wir auch mit Audi umgesetzt in großen Anlagen, um da auch einen Kraftstoff herzustellen. Das sind diese E-Fuels, die Wortwurzel war auch von mir mit E-Gas und Stromkraftstoff. Ich habe den Begriff Power to Gas und Power to X in die Welt gesetzt. Also das viel geprägt. So. Und von daher bist du jetzt bei mir beim Falschen zu sagen, hey, Wasserstoff, weg damit, weil ich einfach aus der Systembrille heraus weiß.
Ich habe ja gesagt, stationär sehe ich es sinnvoll, nur nicht rumfahren, habe ich gesagt.
Stationär ja, aber weißt du, den Wasserstoff können wir eben auch noch verpacken in Methanol und damit über die Weltmeere schippern oder in den Flugkraftstoff oder in den Ammoniak. Dann kannst du auch Schiffe antreiben und kannst Düngemittel herstellen und Ernährungssicherheit versorgen. Da hatte ich mal einen Shitstorm mit Thilo Jung, weil ich gesagt habe, E-Fuels sind gut, als ich gerade in Namibia war, weißt, weil die haben in Namibia einfach aus Sonne Meerwasser entsalzt mit dem Strom, dann hast du Wasser mit dem Solarstrom, dann noch Wasser gespalten in Wasserstoff, dann aus der Luft einen Stickstoff dazu, dann hast du Düngemittel gemacht. Und das heißt für die Leute Ernährungssicherheit. Stell dir das mal vor, Sonne und Meerwasser und du kannst Nahrungsmittel anbauen. Auch das sind E-Fuels. Also deswegen die E-Fuels nicht komplett verteufeln. Aber klar, also im Auto sehe ich es auch überhaupt nicht. Ich fahre auch elektrisch seit 5, 6 Jahren und das, die Effizienz, die Reichweitenangst, weg damit. Also Aber ich komme auch aus der Landwirtschaft, also ein Traktor werde ich elektrisch vielleicht zum Grasmähen fahren, aber nicht zum Ernten. Weißt, also da auch wieder unterscheiden einfach. Und in der Chemie brauchst du ihn, in der Stahlerzeugung brauchst du ihn, Glas etc. Es gibt viele Bereiche, wo du Wasserstoff brauchst, aber vor allem auch als Speicher für die Dunkelflaute.
Ja, ich war auf so einem Panel, da ging es jetzt aber um die Mobilität, Panel Talk, und da war auch so ein bisschen so der Konsens nachher, man darf ja nicht immer diese Technologien gegeneinander ausspielen, sondern man muss eher darüber nachdenken, wo macht welche Technologie am meisten Sinn. Und das ist total verrückt, weil wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen mehr öffnen und dazu hinkommen, auch unseren Kopf ein bisschen öffnen, dass es nicht die eine Technologie für alles gibt oder sowas, sondern es wird dann halt so sein, dass für die Mobilität macht vielleicht das mehr Sinn, für die kleine Industrie wieder was anderes als vielleicht für die große Industrie, für jemanden privat vielleicht wieder anders und so, also und für die Flugzeuge oder für die Schiffe und so weiter. Das heißt also, ich habe dann so im Kopf gehabt, so ja genau, also immer die Technologie passend zum Anwendungsfall sich überlegen, ne? Und nicht allgemein Technologien gegeneinander im Wettbewerb laufen zu lassen.
Du, das ist jetzt leider genau so passiert beim Wasserstoff. Wir haben da einfach gesagt, der darf auf keinen Fall ins Auto kommen oder in die, also der Strom muss erst ins Elektroauto und in die Wärmepumpe, und deswegen setzen wir die Kriterien für Wasserstoff ganz hoch. Also er muss eine zusätzliche erneuerbare Anlage haben, die muss zeitlich und räumlich synchron laufen. Der Effekt ist jetzt, dass der ganze Wasserstoff, der hergestellt wird, und die E-Fuels nach Japan gehen, woanders hin, und die alle, die fossilisieren, außer wir, weil wir halt einfach so realistisch waren. Und beim Elektroauto fragst du leider auch nicht danach, woher kommt der Strom oder halt wie viele Emissionen hatte das Auto bei der Herstellung. Das muss halt fairerweise auch mit rein in den Bilanzvergleich. Und ich bin bei dir, wenn wir sagen, also das Wort Technologieoffen ist halt auch völlig, genauso wie All Electric, in Kampfbegriffe gewandelt worden. Und in meinem Buch habe ich es so geschrieben, das ist immer ein Und statt ein Oder. Wie ich vorher gesagt habe, du brauchst die Netze und die Speicher. Weil viele Leute haben immer zu mir gesagt, hey Michael, tolle Erfindung, dann brauchen wir keine Stromnetze mehr ausbauen. Sage ich, nee, wir brauchen beides. Bei der Wärmepumpe ist der gleiche Spaß. Weißt, Wärmepumpe funktioniert super, auch im Altbau. Aber ab und zu ist halt dann doch eine Holzheizung auch okay. Ich war bei dem Grünen Parteitag in Bayern, gibt es auch ein YouTube zu, wo ich dann gesagt habe, Leute, ich war gerade bei euch auf der Toilette. Da steht, wir sind offen für Vielfalt. Sage ich, lass doch die Vielfalt auch bei der Heizung zu. Ne? Ich habe am Ende dennoch Standing Ovations bekommen. Das war auch ganz charmant.
Energy halt, Diversity.
Die Diversity Heizung, ja. Und beim Antrieb ist das Gleiche. Weißt, wenn jemand das Geld in die Hand nehmen will und ein Wasserstoffauto fahren will, so what? Es ist eine klimaneutrale Lösung. Genauso beim LKW, weißt. Und da ist es auch ein sowohl als auch. Und also wir kommen wesentlich weiter, wenn wir einfach uns nicht unter den Klimaschützern bekämpfen und sagen, ich habe die beste Lösung und die effizienteste, und hier ist die Wasserstoffleiter, die habe ich jetzt erst kürzlich zerbrochen, weil ich gesagt habe, es bringt uns null weiter. Beispiel Stahlindustrie, da sagt jeder, da muss der Wasserstoff hin. Ich war jetzt erst vor 2 Wochen auf dem Wasserstoffhandelsblattgipfel auf dem Werk in der Dillinger Hütte, wo die so 60 Zentimeter dicke Stahlbrecher rausbekommen, natürlich für Panzerstahl, aber auch für Offshore-Wind, ne? Und denen geht's gut. Aber halt, wenn die jetzt auf Wasserstoff umstellen, das kostet Milliarden, und bis dass er da ist, das ist so eine momentan schon noch ein bisschen eine Luftnummer. Und wenn du jetzt aber regional schaust, beispielsweise die TP Joule, die haben Windparks, da nutzen sie Wasserstoff, die Elektrolyseurabwärme stecken sie ins Wärmenetz, dann fahren sie damit Schulbusse, weißt du, und es ist lokal, dezentral, total genutzt und super effizient, und es gibt einen Business Case. Also warum soll man das nicht machen, weißt? Aber das ist auf der Wasserstoffleiter ganz unten. Aber es ist das, was die Leute vor Ort umsetzen und wo Akzeptanz da ist. Also lasst uns da echt ein Stück weit offener sein, weil sonst schaffen wir das mit der Klimaneutralität nicht.
Hat das aber auch vielleicht beim Hubert Aiwanger so ein bisschen die Glocken läuten lassen, dass du in anderen Bundesländern dann ganz viele Anmeldungen hattest und Bayern dann die Gefahr läuft, da auch so ein bisschen den Anschluss zu verlieren, und dass das auch ja wirtschaftlich wahrscheinlich auf lange Sicht ein großes Risiko birgt, wenn man das jetzt nicht schafft, da die Weichen jetzt in die richtige Richtung zu stellen, das, was du jetzt da angestoßen hast, dass man dann einfach auch volkswirtschaftlich den Anschluss verpasst zu anderen Bundesländern, aber auch zu anderen Ländern in Europa oder auf der Welt?
Ja, weißt, wir Bayern, also die politische Führung in Bayern, ich sage jetzt mal mit Ausnahme von Hubert Aiwanger und anderen, aber gerade wenn ich mir Markus Söder anschaue, ist immer sehr, in meinen Augen, arrogant und überheblich. Bayern ist super, Bayern ist spitze, wir sind die Besten, Solar. Und woran liegt denn das, dass Bayern Solarland ist? Aber 100% nicht an der CSU-Politik, sondern es lag an Rot-Grün, die das EEG eingeführt haben, weißt du? Und ähnlich war es dann vor 10 Jahren, wo ich in einer Talkshow Wirtschaftsminister gegenüber gesessen bin und gesagt habe, ich bin anderer Ansicht als die Staatskanzlei in Bayern. Wir brauchen Stromtrassen nach Bayern. Wir brauchen Windkraft. Und daraufhin haben sie mich rausgeschmissen aus den Gremien. Ich habe seitdem kein Förderprojekt mehr finanziert bekommen. Also das ist nicht China, das ist Bayern, verstehst? Aber wir schießen uns komplett selber ins Bein, weil halt einfach dann die Industrie keinen bezahlbaren Strom hat und einfach woanders hingeht und woanders. Ja. Also es ist eine Standortfrage, weißt? Und das ist das, was die Leute nicht checken. Es geht hier bei der Energiewende nicht um Ökospinnerei oder Grün und sonst was, sondern es geht um knallharte Industrie und Standortpolitik. Weißt? Und das ist jetzt das Gleiche gewesen wieder. Also wir haben in Bayern die Ziele, dann ist natürlich Ausbau Photovoltaik. Ne, jetzt kommt Gott sei Dank auch einiges an Wind. Aber ich sehe es jetzt schon, dass viele Banken gar nicht mehr das finanzieren, weil sie sagen, hey, die Strompreise sind negativ, die Rendite ist wahrscheinlich nicht zu erwarten, wir machen mal Abschläge. Und das heißt also, wenn wir jetzt nicht mit den Speichern kommen, die den Strom aufnehmen, oder halt Elektromobile und so weiter, dann kommt auch der Ausbau der Erneuerbaren zum Erliegen. Und das hat er dann auch verstanden. Und ja, also diese Karte, die können wir auch gerne einblenden, die hat ein Speicherbetreiber gemacht. Da ist Bayern rot, ganz klar, weil von den Speicher, von den Anschlüssen her und von den Modalitäten. Dann haben aber die Netzbetreiber gesagt, ja, aber wenn man dann, wenn die Industrie wieder Netzanschlüsse will, dann ist die Karte wieder grün, weil wir die quasi noch haben. Und wenn jetzt die Speicher überall anders hingehen und die Netze Anschlüsse wegnehmen, dann kann da wieder kein Wirtschaftswachstum weitergehen. Also es braucht immer diese Abwägung zwischen allen Seiten und irgendwie austarieren und schauen, wo kann jeder einen Schritt entgegenkommen und wo hast du denn Win-Win? Und so, dass jeder noch gut im Geld ist, aber halt nicht komplett egoistisch arbeitet. Und das war für mich diese Sternstunde, dass man am Ende hat jemand eine Frage gestellt, ja, gibt es jetzt eigentlich noch irgendeinen fundamentalen Showstopper, dass wir als Netzbetreiber und Speicherbetreiber nicht zusammenkommen können? Und dann haben alle gesagt, nein. Dann hat die Politik gesagt, super, danke, jetzt haben wir mal eure Argumente. Wir versuchen, dass wir einen regulatorischen Raum so bauen, dass ihr hochlaufen könnt. Ja.
Also Michael, ganz herzlichen Dank, dass du uns einmal so einen schönen Rundumblick gegeben hast zur Netzstabilität, zur Versorgungssicherheit mit Batterien, auch mit dem Blackout in Spanien und dass diese erneuerbaren Energien eigentlich den Wettbewerbsvorteil der Länder und auch Volkswirtschaften sichern können und ihn nicht gefährden. Weil das ist, glaube ich, jetzt gerade ganz, ganz deutlich geworden. Ich danke dir, dass du hier warst. Ich danke euch, dass ihr zugehört oder zugeschaut habt. Eure Fragen und Anmerkungen bitte in die Kommentare schreiben, was ihr zu dem Thema sagt, was ihr davon haltet, was ihr anders oder besser machen würdet, ob ihr doch sagt, nee, Wasserstoff will ich nichts von hören oder sagt, nee, wir sollen mal hier eine ganze Folge über Ammoniak machen, was du gerade erzählt hast. Das ist ein hochgradig spannendes Thema. Gibt es auch tolle Forschungsarbeiten in Rostock und so zu, wo das auch schon produziert und hergestellt wird. Also bitte, bitte, bitte schreibt es in die Kommentare. Ich glaube, wir sehen dich hier, lieber Michael, nochmal wieder und dann sage ich danke für alle.
Ich habe nämlich alle. Ja, ich habe auch noch so viele Fragen und zwar wollte ich noch das Thema private Speicher und Elektroautos als Speicher und so weiter mit reinbringen, aber man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist und außerdem haben wir mit Michael machen. Ja, also außerdem
ladet eure Speicher mittags und nicht in der Früh am Morgen, dann tut ihr schon ganz viel fürs Netz und ich freue mich, wenn wir wieder weitermachen können mit euch beiden. Es gibt so viele Themen, wir können gerne nochmal zu den E-Fuels reindiven und zum ganzen Wasserstoffkosten.
Oh ja.
Und weil da gibt es auch viel Kommunikationsbedarf.
Ja, dann schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr gerne noch von Michael hören wollt. Er wird auf jeden Fall jetzt Dauergast im Podcast, das sehe ich jetzt schon kommen, weil wie gesagt, also da war auch so viel dabei, da muss ich selber nochmal ein bisschen nachschlagen. Also jedes Detail konnten wir jetzt auch nicht erklären und jedes Fachwort, da könnt ihr selber auch nochmal, ansonsten schaut ins Buch, so retten wir das Klima. Michael Sterner, ihr seht, er ist nicht auf den Mund gefallen und er ist auch optisch eine schöne Erscheinung, deswegen kommt gerne bei seinem YouTube-Kanal auch vorbei. Er hat nämlich einen eigenen YouTube-Kanal, Michael Sterner. Da gibt's gute Laune, gute Musik und ein Mensch, der wirklich, also es hat mich jetzt total beeindruckt. Ich habe ganz viel zum Verarbeiten im Kopf, aber wie gesagt, auch noch viele Fragen, aber wir wollen ja euch nicht überfordern. Michael, der macht jetzt noch lecker Essen für seine Familie, deswegen verabschieden wir uns jetzt. Müssen wir, das Zeitfenster schließt sich und ihr abonniert einfach den Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Folgen mehr in Zukunft und ich bedanke mich auch bei meinem lieben Kollegen Felix, aber vor allem bei Michael Sterner, das war wirklich großartig. Bis bald wieder, mein Lieber.
Danke. Dankeschön.
Ciao, ciao, tschüss.
Danke. Ciao. Ciao, ciao, tschüss.